Breitband-Topic.
Wer wissen wollte, was in der Welt passiert, der hat früher eine Zeitung aufgeschlagen. Und jahrzehntelang gab es dadurch dieses Ritual des kollektiven Zeitungslesens, bei dem sich die Bürger über Politik informiert haben und so zu informierten Wählern wurden. Andererseits hat das aber auch zu einer ziemlich großen Deutungsmacht der Presse geführt. Das gilt auch für Radio und Fernsehen, die später hinzugekommen sind.
Und heute sieht die Welt ganz anders aus. Immer mehr Nachrichten werden uns in sozialen Netzwerken präsentiert, die mit unseren Daten Geld verdienen. Und die durch Algorithmen eine Vorauswahl treffen und so entscheiden, was wir zu sehen bekommen und auch was nicht. Wie beeinflusst diese Filterung das Verhältnis zwischen Politik und Bürgern? Und welche Macht haben eigentlich die neuen Medien im Vergleich zu den alten?
Darüber haben wir mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gesprochen. Das Verhältnis von Medien und Macht muss neu definiert, neu vermessen werden. So lautet die These eines Artikels, die Jeanette Hofmann publiziert hat.
Wir haben als erstes mit ihr zurückgeschaut und wollten von ihr wissen, wie denn die gedruckte Presse das Verhältnis von Politik und Bürgern geprägt hat und was für eine Art von Gemeinschaft denn daraus entstanden ist.
Um Missverständnisse zu vermeiden, Macht haben die Medien natürlich immer gehabt. Aber sie haben diese Macht anders ausgedrückt, sie haben was anderes hergestellt. Von Benedikt Anderson kennen wir das Bild von Medien als Massenzeremonie. Am Morgen saß jeder am Frühstückstisch und hat die Zeitung gelesen und jeder hat das Gleiche gelesen, mehr oder minder. Genauso bezogen aufs Radio und aufs Fernsehen. Es gab wenig Kanäle, sodass man davon ausgehen kann, dass jeder mehr oder minder das Gleiche sah, hörte und las. Und das hatte, so jedenfalls stellt das die Mediengeschichte dar, doch einen sehr stark vereinheitlichenden Effekt. Benedikt Anderson sagt ja, dass die nationale Gemeinschaft eine vorgestellte ist. Wir haben ein Wir- und ein Ich-Gefühl entwickelt, das stark medial vermittelt war.
Diese Art der Medienrezeption bröckelt ja, diese alte Konstellation verschwindet ja zunehmend. Immer weniger Menschen lesen Zeitungen auf Papier, viele informieren sich über soziale Netzwerke und auch die klassischen Medien werden ja dort konsumiert inzwischen. Und das stärkt einerseits den Staatsbürger in uns, weil wir mehr selbst entscheiden können, was wir sehen, hören oder lesen wollen. Und andererseits wird das gebrochen durch die Geschäftsmodelle der großen digitalen Player. Auch Zeitungshäuser hatten natürlich Geschäftsmodelle. Was ist aber jetzt anders?
Jetzt ist das Geschäftsmodell ja nicht mehr, dass wir eine Zeitung abonnieren, aber die große Summe der Kosten durch Werbung eingefahren wird. Heute ist das Geschäftsmodell, dass wir als Datenressource, wenn man so will, kommerziell verwertet werden. Das heißt, die sozialen Netzwerke sprechen uns individuell an, nicht mehr als große Gruppe. Wir individuell sollen bei Laune gehalten werden. Und daraus entsteht sowas, was manche Kommunikationswissenschaftler als personalisierte Öffentlichkeit bezeichnen. Das heißt, wir sehen nicht mehr und hören alle das Gleiche, sondern auf unsere eigenen Präferenzen oder mutmaßlich unsere Präferenzen wird zugeschnitten, was wir zu sehen bekommen. Und das wiederum erledigen Algorithmen.
Was wäre daran die Schattenseite?
Da gibt es mehrere. Zum einen kann man sagen, dass der traditionelle Journalismus einen gewissen Wahrheitsanspruch hatte und andere Relevanzvorstellungen. Algorithmen interessieren sich weniger dafür, was ist wichtig in einem gesellschaftlichen, politischen Sinne gesprochen und was ist wahr, sondern was ist populär. Und das ist ein ganz anderes Auswahlkriterium, wenn es darum geht, was uns interessiert und nicht mehr darum, was ist für die Weltpolitik relevant, haben wir eine ganz andere Zusammensetzung von Nachrichtenflüssen.
Und das beeinflusst auch die Demokratie, ist auch eine These Ihres Artikels. Der Hintergrund ist ja, dass diese datenkapitalistischen Netzwerke uns nicht als politische Bürger adressieren, die sich eben eine Meinung bilden sollen, so objektiv wie möglich, sondern dass sie uns als Datenquelle sehen, die der Profitmaximierung dient. Und das würde zu einem horizontalen Machtgefälle führen zwischen Bürgern und sozialen Netzwerken. Können Sie mal erklären, worin dieses Machtgefälle besteht?
Also traditionell wissen wir, dass es ein Machtgefälle zwischen Staat und Bürgern gibt. Unsere Menschenrechte sind darauf zugeschnitten, dieses Machtgefälle zu verringern und uns zu schützen vor der Macht des Staates. Und was ich in diesem Artikel sage, ist, dass die Macht von den digitalen Plattformen darauf beruht, dass sie immer mehr Informationen über uns sammeln und damit eine sehr große Machtasymmetrie, die eher wissensbasiert ist, entsteht. Die wissen was, die können Annahmen darüber treffen, wie wir künftig handeln werden. Was wir als Predictive Analytics nennen, beruht ja auf ganz großen Datensammlungen. Und das ist ein Machtgefälle, das in der Gestaltung unserer Menschenrechte nicht hinreichend reflektiert ist.
Zumal hinzu kommt, dass die sozialen Netzwerke ja immer noch diesen Freiheitsmythos eigentlich vor sich hertragen und das so ein bisschen verschämt nur zugeben, dass sie uns eigentlich als Datenquelle nutzen oder nutzen sie, sind beide Dinge wahr?
Ich würde sagen, es ist immer noch beides wahr. Es gibt hier nicht so ein Ja oder Nein oder entweder oder, sondern wir haben es mit einer ganz ambivalenten, widersprüchlichen, geradezu paradoxen Situation zu tun. Aber generell ist es natürlich so, dass je älter das Internet wird, wir immer mehr Ernüchterungserfahrungen machen. Die emanzipatorischen Hoffnungen, die wir vor allen Dingen auch an soziale Netzwerke mal gerichtet haben, die haben wir doch erheblich zurückfahren müssen wegen der großen Intransparenz, mit denen Algorithmen steuern, was wir zu sehen bekommen und was nicht. Wir können das nicht wissen, aber andererseits ist es auch so, dass diese Massen an Informationen, die über digitale Plattformen transportiert werden, ja nicht mehr per Hand sortiert werden können.
Wie verändert diese algorithmengesteuerte Kommunikation unser Verhältnis zu Politikern, weil die Politik begibt sich ja auch in die Mühle der sozialen Netzwerke. Das heißt, die sind da auch gefiltert und müssen sich dem auch unterwerfen. Sind wir eigentlich alle, Politik und Bürger, eher Spielball der sozialen Netzwerke?
Nee, so weit würde ich nie gehen. Ich würde nie sagen, dass wir Menschen Opfer sind. Ich glaube auch nicht, dass wir so manipuliert werden, dass wir gar nicht mehr, dass wir alles glauben, was uns vorgesetzt wird. Es ist ja nach wie vor so, dass wir eine ganz große Informationsvielfalt haben. Die ist viel größer, als was uns früher die Tagesschau oder die Regionalzeitung geliefert hätte. Es liegt schon sehr stark an uns selbst, wie viele Informationen wir wahrnehmen und wie wir filtern. Und wir haben früher auch gefiltert. Das, was man heute sagt über die Filterbubble, dass unsere eigenen Annahmen verstärkt werden und was unseren Annahmen widerspricht, eher rausgefiltert ist, das haben wir früher selbsttätig auch gemacht. Wir lesen natürlich lieber Artikel, die unsere Weltsicht bestätigen. Das hat jetzt nur eine andere Dimension angenommen, aber das Phänomen als solches ist nicht neu. Was schon stimmt, ist, dass in dem Maße, in dem Bürger ihre Informationen aus sozialen Netzwerken beziehen, Politiker natürlich gezwungen sind, das zur Kenntnis zu nehmen und darauf zu reagieren und ihre eigenen, ich sag mal, Messages so zuzuschneiden, dass sie mediengerecht transportiert werden. Das führt insgesamt zu einer sehr viel schnelleren Reaktion, hier und da auch zu einer deutlichen Verflachung.
Würden Sie aber sagen, dass der Freiheitsgewinn durch diese neuen Netzwerke größer ist als der Nachteil, der durch die Filterung entsteht, dass wir also näher an Politik rankommen? Weil ich nehme mal das Beispiel, Peter Tauber hat diese Woche ja groß die Runde gemacht mit seiner Bemerkung, man muss nicht drei Nebenjobs haben, wenn man was Ordentliches verdient hat. Da musste man sich ja auch zu verhalten dann aus der Politik. Ist der Freiheitsgewinn größer?
Ich würde zögern, mit größer und kleiner zu argumentieren. Wie ich schon sagte, ich finde die Situation sehr widersprüchlich und gegenläufig. Wir gewinnen und verlieren gleichzeitig, wie das bei fast allen technischen Entwicklungen ist. Wir gewinnen und wir verlieren. Und wie wir das abwägen sollen. Ich glaube, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, um das zu bewerten, weil wir unsere Urteile vermutlich in wenigen Jahren schon wieder komplett revidieren müssten.
Wenn wir jetzt solche Veranstaltungen wie den G20-Gipfel in Hamburg sehen, dort trifft sich der innere Machtzirkel. Was hat sich heute im Gegensatz zu früheren Treffen verändert, wo es ja nur Zeitung und Rundfunk gab? Wie läuft das anders ab dadurch?
Also moderne Demokratietheoretiker sagen ja, dass während wir als Wähler früher politische Figuren autorisiert haben, also es ist einfach ein großes hierarchisches Gefälle zwischen Wählern und Politikern als so eine Art Heroenfiguren gab, dass sich dieses Verhältnis heute ganz stark nivelliert hat. Und ich würde mal behaupten, dass digitale Medien da weniger die Ursache als ihre Entwicklung der Ausdruck von dieser Nivellierung ist. Wir nehmen ja digitale Medien nur deshalb in Anspruch, also nutzen sie in einer Weise, dass wir direkt kritisieren, uns versammeln und protestieren, weil sich die Form demokratischer Praxis unglaublich ausdifferenziert haben. Früher stand tatsächlich das Wählengehen im Mittelpunkt und das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Wir urteilen über Politikerinnen und Politiker auch innerhalb der Wahlperiode und nicht mehr nur an der Wahlurne und wir tun das auf ganz vielfältige Art und Weise und das Internet mit den Kommunikationsdiensten ist sozusagen das Tool, das wir dafür nutzen und das diese Entwicklung verstärkt.
Ja, und wie dieses Tool genutzt wurde und wird, das schauen wir uns gleich genauer an. Vielen Dank erstmal an Jeanette Hofmann für dieses Interview, das Sie in voller Länge auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de nachhören können.